Morgen ist ein wundervoller Tag. Stimmt's? Freut ihr euch morgen auf den Tag? Morgen hat meine Frau Geburtstag. Ja, ich weiß, ihr wollt wählen gehen. Oder vielleicht auch nicht, oder seid auch schon genervt. Aber ich freue mich morgen auf den Tag, weil meine Frau Geburtstag hat. Aber mit dem Wählen beschäftige ich mich auch zwangsläufig. Seit Wochen und Monaten fahre ich durch die Straße und bei uns ist alles zugepflastert. Hier auch. Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich wollte es gar nicht mehr sehen. Irgendwelche Gesichter, die ich nicht kenne, sagen mir Dinge, die sowieso nicht stimmen. Und am Ende soll ich irgendjemanden wählen. Ist gar nicht so einfach. Was müsste eigentlich ein Politiker erfüllen, damit ihr ihn wirklich guten Gewissens empfehlen und selber wählen würdet? Wenn ihr mal so in euch hineingeht und mal überlegt, was müsste das für ein Mensch sein? Es ist interessant, was einem so für Gedanken kommen. Ich denke so, Ehrlichkeit, der muss voller Energie sein, der muss gute Dinge wollen, der darf sich nicht alles in die eigene Tasche wirtschaften, der muss ein Auge haben für die Schwachen und muss die Großen und Starken auch unter Kontrolle haben. Und was uns noch so alles einfällt, und wenn wir dieses Mosaik zusammensetzen, dann merken wir von den Politikern, die uns da von den Plakaten angrinsen, erfüllt das niemand. Und trotzdem gehen wir dann hin und wählen jemanden. Nehmen jemanden beim Wort und sagen, naja, wahrscheinlich ist es das kleinere Übel, wenn ich dich wähle. Oder das kleinere Übel, wenn ich deine Partei unterstütze. Weil gar nicht zu gehen, ist ja auch irgendwie blöd. Warum erzähle ich euch das? Diese Frage nach dem, was kann ich erreichen, was kann ich tun, frustriert manchmal im Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ihr seht Berichte und man fragt sich, was kann ich schon tun, um Dinge zu verändern? Könnt ihr das Massenabschlachten von irgendwelchen Tieren verhindern, das Quälen von anderen Kreaturen, den Krieg und all die Dinge, die uns unangenehm sind und die wir meistens die ganze Woche wegdrücken, was können wir daran ändern? Was können wir da tun, dass jeden Tag Hunderte von Fußballfeldern Urwald gerodet werden, nur damit sich Leute die Tasche voll machen können und uns unsere Lebensgrundlage entziehen. Und all diese Dinge, die an uns nagen und wir merken, sich mit solchen Gedanken zu befassen, ist höchst ärgerlich, weil wir wissen, wir können gar nicht wirklich viel tun. Wir haben gar nicht so einen wirklichen Einfluss. Ich möchte gerne mit euch heute über eine Geschichte nachdenken, über die ich schon ein paar Mal wahrscheinlich auch hier gepredigt habe. Aber es ist eine Geschichte von Jesus, die er über die Zeit des Endes schreibt. Und das ist mir sehr wertvoll geworden, weil Jesus mit seiner unglaublichen Art in die Zukunft zu schauen, er mich immer wieder trifft. Und ich merke, die letzten 2000 Jahre war das für uns Christen genau der richtige Weg, dahin zu schauen, was Jesus sagt. Ich lade euch ein, eine Geschichte aufzuschlagen, die im Matthäusevangelium steht, in Kapitel 25. Ich lese mal ab Vers 14. Die Rede von Jesus über die Endzeit, das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und einem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener, der das 1 Talent bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr, der 3 Diener, zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte: Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich beim Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis draußen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Ich weiß nicht, wie es euch bei dieser Geschichte geht. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon mal, wenn ihr diese Geschichte gehört habt, versucht einzustufen: Ja, wo bin ich denn? Und dann freudig festgestellt: Meine Kategorie ist gar nicht dabei. Das sind ja die Diener, die nichts bekommen haben, die nichts können, die nichts wollen, die einfach nur still in der Ecke sitzen. Die Kategorie ist nicht dabei. Und am Anfang habe ich gedacht: Naja, vielleicht will Jesus nur etwas über die Leiter sagen, über die, die besonders sind. Aber er sagt auch nicht, dass die, die nichts bekommen haben, zum Fest eingehen. Und da bin ich so ins Fragen gekommen und habe mich gefragt: Warum werden die gar nicht erwähnt, die gar nichts bekommen haben? Vielleicht, weil es gar keine gibt, die gar nichts bekommen haben? Es könnte eine gute Nachricht sein, dass dir Gott heute sagt: Du hast was bekommen. Damals nannte man so 30, 40 Kilo Silber Talent. Heute schaffen das Leute auch, mit viel Geld ihr Talent aufzuwerten. Aber es ist nicht wahrhaft ein wirkliches Talent. Aber damals haben die Diener Geld tatsächlich von ihren Herren bekommen, mit dem Auftrag, damit etwas zu erwirtschaften. Das ist keine Geschichte, die Jesus sich so ausdenkt, sondern es ist ein Bild aus dem Alltag. Der Herr, der Diener hatte, hat sich das angeschaut, was jeder so konnte, und hat den Leuten Geld anvertraut und hat gesagt: Macht was draus und ich kriege den Reibach für mich zurück. Das ist eure Aufgabe. Was hat Gott dir gegeben in deinem Leben? Bist du eher so ein Eintalente, Mann oder Frau? Oder 2 Talente? Oder bist du multitalentiert? Hast du 5 Talente? Jesus sagt, eigentlich spielt das ja keine Rolle. Die Menge an Talenten spielt eigentlich keine Geige, sondern entscheidend ist, dass du was mit den Sachen tust. Und alle drei haben etwas mit ihren Talenten gemacht. Und wenn man auf das Vorzeigeobjekt sich mal konzentriert, dann muss man sagen, der hat 5 Talente bekommen, das war richtig viel Geld. Und was hat er gemacht? Der hat richtig viel Geld damit verdient. Und solche Menschen kennen wir auch, oder? Die unglaublich talentiert sind, die unglaublich viele Begabungen haben, die ganz tolle Dinge tun können, denen alles so von der Hand läuft und man sich sagt, Mann, wäre ich nur ein bisschen so wie der oder die. Könnte ich das nur so halbwegs wie der oder die? Mein Leben würde ganz anders aussehen. Ich würde viel zuversichtlicher und hoffnungsfroher vielleicht auch in der Gemeinde agieren. Aber das bin ich nicht. Und als diese Person mit den 5 Talenten dann zu ihrem Herrn kommt, sagt der Herr, super, hast du gut gemacht. Und da wird mein Herz immer so aufmerksam. Gott sagt, das hast du gut gemacht. Und ich merke in mir so den Wunsch, das möchte ich auch, dass Gott das über mich sagt, oder? Wollt ihr das auch, dass Gott das über euch sagt, das hast du gut gemacht? Das wollen wir vielleicht nicht nur, dass Gott das über uns sagt, sondern dass alle Menschen das über uns sagen. Aber bei Gott ist das nochmal was Besonderes. Wenn Gott zu dir kommt und sagt, das hast du gut gemacht, genau so habe ich mir das vorgestellt, dann sagst du, ja. Ja, dafür habe ich gelebt, dafür habe ich Bibel gelesen, dafür habe ich mich angestrengt, dafür war ich enthaltsam, dafür war ich mutig, dafür habe ich Dinge getan. Und ich glaube, dass so das Herz dieses Dieners aufging und er die Einladung gehört hat, komm, du darfst mit beim Fest dabei sein, beim großen Festmahl, was der Herr schmeißt. Du hast es geschafft. Und dann kommt der mit den 2 Talenten. Und ich weiß nicht, wie ihr euch da gefühlt hättet, wenn der vor euch alles richtig gemacht hat. Ist übel, oder? In der Schule mochte ich das auch nicht. Ja? Wenn einer vor mir dran war und der hat tata, den großen Zampano gespielt und hat alles richtig gemacht. Da kannst du eigentlich nur verlieren. Da kannst du nur verlieren oder dumm dastehen. Und dann wirst du noch aufgeregter und Wir hatten gestern eine Veranstaltung mit den Pfadfindern, so 6., 8. Klasse und einer der größere Angeber selber und dann sollten die Jungs Holz hacken und dann haben sie den aus ihrer Sicht schlechtesten Holzhacker vorgeschickt, der legt das Ding hin, nimmt die Axt und pam, haut das Ding durch und alle standen sie da und sagten, sag ich, wer ist denn der Nächste? Nö, lass mal sein. Und dieses Gefühl kennen wir. Und jetzt kommt er mit den 2 Talenten und sagt, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, ich habe auch 2 dazugegeben. Habe ich auch gewonnen, habe ich auch geschafft. Und spannend ist, wie Gott reagiert und sagt, der Mann sagt, ja, gut gemacht, das habe ich von dir erwartet. Ich bin voll zufrieden mit dir. Er sagt nicht, du hast zwar nicht so viel wie der andere oder du hast nicht mehr, als ich erwartet habe. Dann sagt er, nein, ich bin zufrieden mit dir. Zufrieden sein mit dem, was man erwarten darf. Gott ist ein großes Vorbild darin. Nicht jemandem 10 Euro geben, sagen, wenn du 20 bringst, ist gut, aber eigentlich 100 erwarten. Das macht Gott nicht. Wenn er uns etwas gibt, dann ist er zufrieden mit dem, was du damit erreichen kannst. Und er sagt, du bist ein treuer Knecht. Du hast das wunderbar gemacht. Und auch der zweite lebt so richtig auf. Den durchfährt das richtig. Und dann hört er auch die Einladung. Du darfst mit beim Fest dabei sein. Ja, ich habe es geschafft. Und dann kommt der dritte. Und der weiß schon, was ihm blüht. Genau wie wir auch wissen, wenn uns was blüht. Wenn wir wissen, dass wir schlecht vorbereitet sind. Ich habe mal im Unterricht in der Schule eine Arbeit geschrieben und ich habe irgendwie die Aufgabe völlig falsch verstanden. Und dann haben wir die Arbeiten wiederbekommen und wir haben danach immer die Arbeiten nochmal besprochen und dann merkte ich schon an all dem, was die Leute so sagten, das war echter Mist. Das war gar nichts. Und ich wollte auch gar nicht darauf angesprochen werden, was ich denn dazu meinte und überhaupt. Und dieser Mann mit diesem einen Talent, der hatte vielleicht ein gutes Leben. Der hat das eine Talent genommen, hat es verbuddelt, Erde drüber, gemerkt, wo es ist. Und dann, ich mach was. Kein Stress. Keine Hektik, keine Angst, was zu verlieren, am Ende nichts vorweisen müssen, weil ich bin schon fertig. bin entspannt. Und jetzt kommt er und merkt, dass diese Entspannung, der er sich hingegeben hat, vielleicht gar nicht so gut war. Dass dieses Gefühl der Sicherheit, mir kann gar nichts passieren, ich gebe ja zurück, was ich bekommen habe, und dann bin ich fertig, dass dieses Gefühl völlig falsch war. Und womit fängt er an? Womit wir Menschen immer anfangen. Nicht ich habe einen Fehler gemacht, sondern du bist jemand, der nicht gesät hat und doch erntet. Er klagt seinen Herrn an. Ich wusste das schon. Das macht man eigentlich nicht. Arbeite mal selber. Was willst du denn von mir? Und er versucht, diese Schuld, die er in sich selber fühlt, jemandem anderen drunter zu schieben. Und zu sagen, ich kann eigentlich nichts dafür. Und an der Stelle merke ich, dass ich mit den ersten beiden, die 2 und 5 Talente bekommen haben, viel weniger zu tun habe, als eigentlich mit dem dritten. Geht es euch nicht auch so? Wenn ihr irgendwas versemmelt habt, man ist nicht gerne schuld. Wenn man irgendwas falsch verstanden hat, dann hat man es nicht falsch verstanden, sondern die Aufgabe war schlecht gestellt. Habt ihr mal so ein Aufgabenheft aus der Grundschule gesehen? Da sind Hieroglyphenbilder und was man da machen soll, das überfordert mich total. Ich bin in meinem ersten Leben mathematisch-technischer Assistent gewesen. Ich kann rechnen, aber das, was da steht, das verstehe ich gar nicht. Ja? Schlechte Beschreibung, welcher Arbeitsauftrag da ist. Und dann kommt mein kleiner Sohn und sagt, das musst du doch nur so und so und so und so und so und so machen. Sind immer die anderen. Und bei dem Mann war das ganz genauso. Er wollte eigentlich den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und jetzt, wo er merkt, dass er dumm dasteht, ist immer der andere schuld. Und dann sagt Gott, ja, du bist faul und du bist ein schlechter Knecht. Und das ist genau das, was wir gar nicht hören wollen. Wollt ihr das hören? Dass man das über euch sagt? Ganz tief in eurem Innern haben wir das oft schon gehört. Das haben Menschen bestimmt schon mal über euch und auch über mich gesagt. Und das tat auch weh, weil wir uns gar nicht so gefühlt haben, weil wir das gar nicht wollten. Und wir merken so diese Verzweiflung, wenn uns jemand so in die Ecke drängt und das über uns sagt und der Herr sagt das in aller Öffentlichkeit beim großen Abrechnungstag und alle hören zu, auch die beiden Paradetiere, die da standen und glücklich waren, hörten das, dass ich schlecht bin. Und faul bin. Und ich fühle mich gar nicht faul. Fühlt ihr euch faul? Seid ihr faule Menschen? Manchmal sind wir nicht so antriebsstark. Aber faul, würden wir das nennen? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Und trotzdem kommt der Herr zu seinem Ergebnis und sagt, du hast nicht gemacht, was du tun sollst. Du hast nicht gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe, was du tun sollst. Ich könnte bei meinen Kindern ausrasten. Nimm das Spielzeug und trag es in dein Zimmer. Und ich gehe nach oben und falle fast von der Treppe runter, weil ich auf irgendetwas ausrutsche, was eigentlich ja im Kindzimmer sein sollte. Aber das einfach auf der Treppe abgelegt wurde, weil man gerade irgendwas anderes gefunden hat, was wichtiger war. Du hast nicht getan, was du solltest. Das, was wir selber hassen, was wir selber nicht mögen, was wir selber versuchen zu unterbinden bei anderen, tun wir selber und auch bei Gott. Und hier sind wir an dem Punkt, über den ich heute gerne mit euch sprechen möchte. Vergisst du das, was dein Auftrag ist? Fragst du dich gerne, wozu hat Gott mich berufen? Das klingt sehr, sehr fromm. Das klingt sehr interessiert an Gott. Aber die Frage ist eigentlich total überflüssig. Was sollst du tun? Was erwartest du denn von Gott? Dass Gott dir einen Brief schreibt mit einer Liste, die du abhaken kannst? Dass Gott dir jemanden schickt, der dich an die Hand nimmt und dich vor die Tür führt und zeigt, wie das alles funktioniert? Was erwartest du von Gott, wenn du zu Gott sprichst und sagst, sag mir bitte, was ist mein Auftrag? Der Mann hier in dem Gleichnis wusste sehr genau, was sein Auftrag ist. Junge, mach Kohle. Du hast Geld gekriegt, also mach Geld. Was ist denn daran so schwer? Und Gott schenkt uns viele gute Begabungen. Gott schenkt uns einen Verstand, Gott schenkt uns Kraft. Er schenkt uns eine soziale Position in einem der reichsten Länder der Welt. Mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir fragen, was soll ich denn machen? Was kann ich denn tun? Er sagt, mach was draus. Was erwartest du denn? Was glaubst du denn, was ich von dir erwarte? Dass du König der Welt wirst? Nein, dass du mit dem, was du hast, etwas tust. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, was du mit deinen Sachen, die du so hast, mit deiner sozialen Position, mit dem Geld, mit der Zeit, mit den Verbindungen, mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, was du da für Gott tun kannst? Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht? Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, weil du immer denkst, ja, Gott wird mich irgendwann schon dran erinnern. Gott wird mir das schon sagen. Gott wird mir seinen Weg zeigen. Ja, hat er dem auch gezeigt mit einem Talent. Gib mal ab und dann raus. Raus in die Finsternis. Da ist Zähne klappern. Da ist schlimm. Das ist dein Weg. Den zeigt Gott dir am Ende ganz genau. Jetzt merken wir, wenn das Bild Gottes ist, ist das gar kein liebender Gott? Hat der gar kein Verständnis für uns? Ganz ehrlich, würde ich auch gar nicht erwarten. Gott gibt uns einen klaren Auftrag und wir eiern rum und erwarten dafür noch Verständnis. Ganz ehrlich, wenn ihr an Gottes Stelle wärt, hättet ihr Verständnis dafür? Ich glaube eher nicht. Und dieser Mann sagt, naja, ich hab's ja vergraben. Ich habe ja das, was ich genommen habe, nicht weggeworfen. Ich bin ja nicht aus Deutschland weggezogen nach Äthiopien, habe mir eine Holzhütte gebaut und habe in ärmsten Verhältnissen gelebt und bitte lasst mich alle in Ruhe. Und du kriegst ja wieder, was du in mich investiert hast. Ich bin ja noch der Gleiche. Ich habe doch ein gutes Leben gelebt. Ich habe keinem was zuleide getan. Ich war brav im Gottesdienst. Ich habe gute Dinge gesagt, habe mich von den schlechten Dingen ferngehalten. Alles prima, alles super, oder? Hat man dafür nicht was verdient, dass man so ist? Und Gott sagt, hättest du es doch mal lieber auf die Bank gebracht. Da kannte Gott unseren Zinssatz noch nicht, den du heute bei einer Bank kriegst, wenn du Geld draufpackst. Damals war das noch ein bisschen anders. Ja. Bei den lächerlichen Zinsen, die wir heute bekommen, würde Jesus wahrscheinlich das Gleichnis ein bisschen anders erzählen und irgendwas anderes sagen. Aber was Gott meint ist, wenn du nicht was mit dir anfangen kannst, dann folge doch jemandem, der dir zeigt, was man damit anfangen kann. Vielleicht hast du immer so die Vorstellung, dass du in deinem Arbeiten für Gott immer irgendwas Großartiges machen musst, wo du selber so die tragende Säule bist, irgendeine Aktion oder irgendwas. Und Gott sagt, nee, brauchst du gar nicht. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht kannst, wenn du dich überfordert fühlst, dann mach doch einfach mal mit bei den Dingen, die es schon gibt. Ist vielleicht nicht der Mega-Gewinn, den du aus dir machen kannst, aber du kannst was tun. Immer. Und das Gleichnis, was Jesus hier erzählt, macht deutlich, du kannst immer was tun, was Gewinn bringt. Immer. Es gibt keinen Fall, den Jesus aufzählt, wo er sagt, naja, gut, ja, der hat auch ein Talent gekriegt, ist krank geworden, lag im Bett, ja, hat mit dem Tode gerungen und schon kam der Herr wieder, was sollte der denn tun? Den Fall gibt es gar nicht. Den Fall gibt es nicht. Und den gibt es auch in deinem Fall nicht. Und auch wenn du denkst, ja, aber ich bin so, ich kann das alles nicht, das überfordert mich total, dann sagt er, mach doch mit. Kannst du mitmachen? Ich glaube, jeder von uns kann mitmachen. Egal, wie gut du bist. Jeder kann von uns mitmachen. Und ich glaube, dass Gott dafür sorgt, dass du einen Raum bekommst, wo du mit dem, wie du mitmachst, auch einen Gewinn erzielst aus deinem Leben. Weil Gott weiß, dass wir das brauchen. Wie haben sich der mit den 2 Talenten, mit den 5 Talenten gefühlt? Wunderbar. Dem ging das Herz auf. Und ich glaube, dass sie dieses Gefühl nicht nur am Ende bei der Abrechnung hatten, sondern der mit den 5 Talenten, der hatte die ganze Zeit über Spaß. Der hatte Geld, auf einmal, hatte er vorher nicht, war ein Sklave, ja, ein Diener, nicht vergessen, hat plötzlich Riesenkohle und kann zeigen, dass er damit richtig was machen kann. Der hatte die ganze Zeit Spaß. Der mit den 2 Talenten auch. Und ich glaube, der mit dem 1 Talent hätte auch Spaß. Wenn er gemerkt hätte, dass mit dem, was ich da von Gott bekommen habe, dass ich was tun kann. Bist du immer noch skeptisch, dass du sowas gekriegt hast von Gott? Kannst ruhig skeptisch sein, das ändert nichts daran. Du kannst es ruhig nehmen und in der Erde vergraben. Das ändert nichts daran, dass Gott am Ende dich fragen wird, was hast du damit gemacht? Und Gott brauchst du nicht erzählen, ja, ich konnte nichts. Ich hatte keine Zeit, ja, war so beschäftigt, ja, ich hatte meinen großen Garten. Ja, wie soll ich da was anderes tun? Brauchst du Gott nicht mitkommen? Gott weiß, was er dir gegeben hat. Und am Ende wird er dich fragen, was hast du damit getan? Und jetzt merke ich für mich selber und wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen von euch, taucht so ein bisschen Druck auf. Ne? Oder, was will er mir sagen? Ja? Soll ich jetzt hier rausgehen und wir wuppen jetzt die Stadt? Wenn es nach Gott geht, ja, gerne. Geht mal raus. Wuppt mal die Stadt. Auch Wuppertal, kein Problem. Ist gleich nebenan. Wenn ihr zu wenig Raum habt, Gott sagt, es ist genug Raum da. Aber Gott möchte das eigentlich nicht als Druck empfinden. Dieser mit dem 1 Talent, der hat das auch als Druck empfunden. Du sagst, du bist ein harter Mann. Haben wir auch manchmal das Gefühl, wenn Gott sagt, entweder du machst oder du gehst verloren, dass das so ein bisschen hart ist? Kann man das nicht ein bisschen weicher, ein bisschen softer verpacken? Ist das heute nicht viel angesagter, wenn man nicht so krass scharf ist an den Ecken, sondern wenn man schön weich ist und gespült irgendwo durchkommt. Aber Gott hat sich die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verändert. Er hat gesagt, ihr könnt in eurem Leben vieles tun. Die Freiheit habe ich euch gegeben. Aber es gibt am Ende einen Tag, da gibt es einen Schnitt. Und ganz ehrlich, Schnitte machen scharfe Kanten. Und er sagt, auf der einen Seite sind all die, die zum Reich Gottes gehören wollen, und auf der anderen Seite sind die, die sich ein Leben gemacht haben, wo sie wenig Sorgen hatten und wo sie sich wenig kümmern mussten. Und er sagt, du kannst selber entscheiden, auf welcher Seite du stehst und welchen Druck du dir machst, das kannst du dir selber aussuchen. Aber Gott sagt, das ist die Realität. Das ist nichts, was ich künstlich hervorrufe. Es wird diesen Tag geben. Da wirst du stehen und dich fragen müssen, was habe ich gemacht? Und Gott sagt, ich tue schon alles, was ich tun kann. Was hat Gott gemacht? Ich gebe dir so viel, wie du mit deinen Fähigkeiten tatsächlich auch verwalten kannst. Jeder nach seinen Fähigkeiten, sagt Jesus in dem Gleichnis. Er lässt jeden erfolgreich sein. Alle 3 hätten erfolgreich sein können. Durch Verdopplung oder durch Bankzinsen. Keiner hätte Minus machen müssen. Das ist ein Versprechen Gottes. Jesus sagt, das ist das Versprechen. Wenn du dich an der Sache Gottes beteiligst, wirst du nicht leer ausgehen. Und am Ende, sagt Gott, wirst du belohnt werden. Was soll Gott noch mehr tun? Was kann Gott noch mehr machen? Er gibt dir alles, was du brauchst. Er will dich unterstützen und macht dich erfolgreich und am Ende belohnt er dich. Was soll Gott deiner Meinung nach noch für dich tun, damit du verstehst, dass das, was in deinem Leben losgehen muss, nichts etwas ist, was er dir auf den Zettel schickt und du hakst es ab, sondern dass du selber etwas aus deinem Leben machst? Ich würde mir sehr wünschen, dass wir aufwachen aufwachen aus unserem Schlaf, aus unserem Traum, dass Gott irgendwann uns zu irgendwas berufen hat und wird und irgendetwas aus uns macht. Gott sagt, das Einzige, was ich euch versichern kann, ist, es wird diesen Tag geben. Und es ist eure Entscheidung, was ihr daraus macht. Ich würde gerne noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, du hast dieses Gleichnis erzählt als eine Rede über die Endzeit. Schon damals, vor 2000 Jahren. Aber diese Geschichte ist heute so relevant wie damals. Diese Geschichte berührt uns. Diese Geschichte bewegt uns. Sie macht uns vielleicht auch wütend. Sie enttäuscht uns. Sie macht uns vielleicht auch ängstlich. Aber sie zeigt eben, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass es einen Zeitpunkt des Endes geben wird. Und dass Gott möchte, dass wir bis dorthin ein zufriedenes Leben führen. Aber nicht eine Zufriedenheit durch, ich mache, was ich will, sondern weil wir gemeinsam am Reich Gottes bauen. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du in sein Herz hineinschaust, sein Herz anfasst und es in Bewegung versetzt. Dass wir merken, dass es mehr ist, als einfach nur zum Gottesdienst gehen, fromme Lieder singen, sondern dass es auf mich ankommt, auf das, was ich an Beitrag zu leisten habe. Und dass wir dein Versprechen annehmen können, dass du uns erfolgreich machst. Dass wir nicht leer zurückkommen bei dem, was wir tun. Und dass du bei all unserem Einsatz, den wir wahrhaftig für dein Reich tun, wissen dürfen, du hast uns lieb und du segnest das, was wir getan haben und wir dürfen am Ende in deinem Reich sein. Herr, ich bitte dich darum, dass wir unsere Angst verlieren, dass wir uns nach außen öffnen und dass wir den Menschen erzählen von dem, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich stark macht und dass wir über diese Tätigkeit auch selber Stärke und Mut finden, in unserem Leben weiterzukommen. Herr, du bist unser großartiger Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass du ganz besonders jetzt auf unsere Stimmen lauscht, die durch unsere Herzen gehen und dass du uns immer wieder die nächste Woche daran erinnerst, dass wir diese Entscheidung treffen müssen und dass es auf uns ankommt und dass wir alles haben, um zu starten und dass es nur darum geht, diesen Weg loszutreten. Hab du Dank, dass wir so einen Gott haben, der an unserem Glück und an unserer Freude interessiert ist, und er uns am Ende erfolgreich macht. Danke dafür, Gott. Amen.